Ich glaube, meine große Utopie lässt sich zusammenfassen im Bild eines großen Weichwerdens, eines großen
Müssen wir
Zerfließens.
alle weicher werden?
Ja.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Felix Erdmann, seines Zeichens Autor und Schauspieler. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Moin moin, vielen Dank.
Wir sprechen heute in dieser Sendung über ein Gedichtband, beziehungsweise deinen ersten Gedichtband, deine erste Veröffentlichung, Glücklicher Widerstand heißt die. Ich glaube, es gibt viel zu diskutieren und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können. Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel. Das heißt, kurze Frage, kurze Antwort, dann müsst du Sätze beenden, beziehungsweise Fragen kurz beantworten. Es geht los. Das letzte Mal demonstrieren war ich?
Das letzte Mal demonstrieren war ich gegen den, also Solidaritätsbekundung Ukraine.
Links ist für mich?
Links ist für mich ein Spektrum zwischen, ein Spektrum, in dem jede Form eine Berechtigung hat.
Das letzte Mal, dass ich einen starken Widerstand gegen etwas gespürt habe, war wann?
Heute Morgen beim Aufstehen.
Dieses Instrument würde ich gerne spielen können.
Saxophon.
Milch ist für mich.
Sehr lecker.
Dieses Lied habe ich zuletzt gehört.
Ich habe französische Musik gehört, deren Titel ich nicht weiß. Es war ein Spotify-Radio von sehr guten Liedern.
Ah ja. Das letzte gute Buch, das du gelesen hast, war?
Lichtspiel von Daniel Kehlmann.
Wenn du dir mal einen Autoren aussuchen könntest, mit dem du mal einen Tag verbringen könntest, mag er schon nicht mehr leben oder noch lebendig sein, wer wäre das und warum?
Das wäre, glaube ich, Heinrich Heine. Ich glaube, der war mutig und fresh im Kopf und ein guter Geselle.
Felix, wir sprechen heute über Gedichte, aber wir sprechen auch, um dich mal ein bisschen kennenzulernen, erstmal ein bisschen über dich und das, was du so beruflich machst. Wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Schauspieler, habe Schauspiel studiert in Wien und bin jetzt seit 3,5 Jahren im Ensemble am Mecklenburgischen Landestheater fest angestellt. Und das ist insofern das, was irgendwie so als erstes kommt, wenn ich meinen Beruf beschreibe. Bin jetzt seit einer Weile eben dann irgendwie doch auch veröffentlichter Autor. Hat eine Weile gedauert, bis sich das richtig angefühlt hat, das zu sagen. Ja, und abgesehen davon bin ich jemand, der sehr, sehr gerne sich mit Kultur beschäftigt, der auch Musik macht, der immer Fußball gespielt hat sein Leben lang, so als Ausgleich von der anderen Seite. Bin jemand, der, ja, ich glaube, auch sehr besorgt sein kann, sehr besorgt ist, was Politik angeht, was auch mit dem Buch dann viel zu tun hat, auch im Moment sehr bedrückt ist tatsächlich deswegen. Und ja, ich glaube, das reicht vielleicht erstmal.
Warum bist du Schauspieler? Was reizt dich am Schauspiel?
Mich reizt tatsächlich die Situation auf der Bühne mit Publikum. Also dieser Theaterraum, in dem irgendwie alles möglich ist, in dem man Utopie spielen kann, in dem man menschlichen Gründen, Abgründen nachgehen kann, in dem man in so eine ganz abgefahrene, intensive Berührung mit Publikum kommt, mit Leuten, die man nicht kennt und die auch noch sehr zahlreich in der Masse vorhanden sind. Das ist ein sehr, sehr intensives, zutiefst menschliches, aufregendes Erlebnis. Und eins, das ich auch für sehr, sehr sinnvoll halte, auf einer Ebene, die gar nichts mit mir zu tun hat. Und ich glaube, aus all diesen Gründen, denen ich aber damals erstmal intuitiv gefolgt bin, bin ich Schauspieler.
Jetzt hast du eben schon gesagt, du bist jetzt auch Autor. Warum möchtest du auch Autor sein? Also das ist jetzt dein erster Gedichtband. Du bist schon Herausgeber des Bandes Mondnacht 5 vor 12. Was reizt dich am Schreiben oder was hat dich dazu gebracht, jetzt auch Autor zu sein?
Am Schreiben reizt mich, glaube ich, dass es der direkteste Ausdruck, künstlerischer Ausdruck meiner Innenwelten ist, auch der privateste, intimste. Das entsteht am Schreibtisch, im Bett, auf Zugfahrten, wo auch immer. Und ich habe einfach den Wunsch entwickelt, das zu teilen. Mehr und mehr in den letzten Jahren. Das Schreiben ist ernsthafter, ambitionierter und irgendwie häufiger geworden. Und ich hatte dann das Gefühl, dass das tatsächlich was ist, das ist jetzt ein bisschen eine selbstbewusste Aussage, aber womit ich der Welt ein bisschen helfen kann, weil ich an die Texte und an deren Message glaube, auch an das Konzept von den Gedichten und dem Buch glaube und dann das Gefühl hatte, boah, ich habe so viele Texte, die auf unsere Zeit antworten und die Probleme beschreiben, die ich habe, die wahrscheinlich auch viele andere haben, dass ich den Wunsch hatte, damit rauszugehen und damit an Leute zu kommen.
Hast du als Schauspieler auch schon Texte geschrieben, beziehungsweise auch Stücke geschrieben? Oder war das immer sowas, was schon so nebenbei immer lief? Oder für dich vor allem? Oder ist es jetzt erst in letzter Zeit, dass sich das entwickelt hat bei dir?
Also nebenbei für mich lief das immer in Form von Gedichten, seit ich 15 war oder so. Ist dann halt irgendwann ernster geworden. Und es gibt tatsächlich ein unveröffentlichtes Stück und es gibt auch ein weiteres Theaterprojekt, das gerade in der Mache ist, wo der Schreibprozess jetzt gerade so beginnt. Also das ist auch eine Ebene, der ich mich irgendwie widme, aber eine, über die ich mich noch nicht traue zu sprechen. Die ist noch nicht reif.
Gäbe es noch andere Arten, also wo du denkst, da könntest du dich noch verwirklichen, das wäre dir ein Anliegen, also ich sag mal Schauspiel, Schreiben, geht es in die Richtung Musik noch oder gibt es da noch Ambitionen in andere Richtungen?
Also Schauspiel und Schreiben ist schon mal eine ganze Menge unter einen Hut zu kriegen, tatsächlich, weil man dafür ja irgendwie erstmal Projekte braucht, in denen man beide diese Rollen einnehmen kann und so. Musik ist für mich bisher tatsächlich hauptsächlich privat, wobei es als Schauspieler immer wieder zum Singen kommt und das auch wunderschöne Momente sind, die ich sehr mag. Aber Geige und Gitarre und was so mein Instrumentenspiel ist, das ist privat und das liegt auch daran, dass ich dann mich auf der Geige nicht vergleichen kann mit anderen, viel, viel besseren Geigern.
Im Januar ist jetzt dein Gedichtband erschienen und ich würde mal gerne wissen, wie geht's dir? Wie läuft's gerade? Was sind so deine ersten Eindrücke von nach der Veröffentlichung?
Es war eine riesengroße Freude, tatsächlich. Es war ein langer Prozess, mit viel Spannung erwartet. Und das Buch in den Händen zu halten, war ein bisschen verunsichernd auch, weil es natürlich wie immer auch anders ist, als man sich's gedacht hat. Vor allem aber wunderschön. Und es fühlt sich, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die sich daran gut anfühlen. Das eine sind konkret die Rückmeldungen von Leuten, die irgendwie sich was daraus mitnehmen konnten und quasi Danke sagen. Und das andere ist, dass ich vorher mich immer gefühlt habe wie ein sehr, wie ein weißes Blatt, wie ein unbeschriebenes Blatt, dem man irgendwie auch, in das man alles projizieren kann und so weiter. Eine, wie soll ich sagen, eine vom Winde verwehbare Existenz. Und jetzt gibt es hier schwarz auf weiß was, auf das man mich festnageln kann und auch soll. Und das ist natürlich irgendwo ein Druck, man kann auch falsch liegen mit geschriebenem, aber ich fühle mich sehr gut damit, etwas in die Welt gesetzt zu haben, das jetzt unveränderbar ist. Das gibt mir irgendwie die Pflicht, mich damit auseinanderzusetzen und gibt mir so ein bisschen eine Substanz und einen Sockel, auf dem ich irgendwie mich ein bisschen festigen kann als Künstler, glaube ich.
Ist was geplant mit dem Buch? Also gehst du oder wirst du es lesen oder wie stelle ich mir das vor in
Ja, es
nächster
gibt
Zeit?
ein gleichnamiges Bühnenprogramm tatsächlich, auch Glücklicher Widerstand genannt. Und das habe ich hier am Theater letzten Frühjahr aufgeführt. Und damit werde ich kommenden Sommer, kommenden Herbst, das ist so geplant, auf Tour gehen.
Ich würde gerne heute mal mit dir starten, um so einen Zugang vielleicht zu dem Titel zu bekommen, beziehungsweise auch so ein paar Dimensionen dieses Titels zu ergründen. Ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht zum Thema Glück und zum
Ja.
Thema Widerstand und würde mal gerne von dir wissen, welche der Zitate sagen dir am nächsten zu.
Ja.
Und dann kommen wir vielleicht mal zu dem Titel, warum heißt der Gedichtband Glücklicher Widerstand?
Ja.
Vielleicht fangen wir mal mit Glück an, weil es das erste Wort im Titel ist. Das erste Zitat, du kriegst jetzt sogar fünf, weil ich ein paar gefunden habe, wo ich gedacht habe, das ist spannend für dich.
Und ich soll sagen, welches mir am nächsten liegt von den fünf.
Ja, du kannst auch zwei oder drei sagen, wenn du sagst, und
Okay.
vielleicht kannst du auch sagen, warum die dir am nächsten liegen.
Ja.
Zitat 1, Glück ist Selbstgenügsamkeit. Nummer 2, wer will, soll glücklich sein, denn morgen ist mir nichts gewiss, ist uns nichts gewiss. Drittens, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und Nummer 4, fast überall, wo es Glück gibt, gibt es Freude am Unsinn. Und das letzte Zitat, unser Glück ist abhängig vom Glück der anderen.
Alles klar, ich glaube, also eine Wahrheit haben die alle. Das letzte Zitat ist das, was mir, glaube ich, intellektuell jetzt am nächsten liegt, wo ich sage, dem stimme ich voll und ganz zu. Also Glück in einer vollkommen unglücklichen Welt und in einem Umfeld voller unglücklicher Menschen kann es nicht geben, solange man halbwegs empathisch ist. Insofern würde ich dem auf jeden Fall voll und ganz zustimmen. Wo Glück ist, ist auch Unsinn. Stimmt auf jeden Fall. Es liegt ein gigantisches Glück im sinnfreiend, absurden, einfach spaßgetriebenen Handeln in diesen Freiräumen von Zweck. Das zweite Zitat mit dem, wir wissen nicht, was morgen kommt, jeder soll glücklich sein, das hat auch eine Wahrheit, ist mir aber jetzt erstmal am fernsten, weil darin eine Dimension mitschwingt, die besagt, das Morgen ist egal. Und mir geht es sehr um nachhaltiges Glück. Und insofern würde ich dem vielleicht am wenigsten zustimmen von den fünfen.
Okay. Wir machen mal weiter mit Widerstand. Dann kannst du vielleicht immer kurz auch die Begründung geben, warum dir die Sätze nah sind oder nicht. Nur wer Widerstand leistet, ist seiner Natur gehorsam. Die Straße des geringsten Widerstandes ist nur am Anfang asphaltiert. Und jetzt gibt es nur noch ein drittes Zitat: Auch der Untergrund hat ein festes Fundament.
Beim letzten bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich es verstehe. Aber ich kann mal sagen, also das erste liegt mir sehr nah. Also nur wer Widerstand leistet, folgt seiner Natur. Irgendwie so war das ja. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Es geht ja darum, quasi die Dinge, die einen einschränken in seiner Persönlichkeit, im Glücklichsein und die dann zwangsweise auch auf gesellschaftlicher Ebene die politischen Dinge sind, gegen die man Widerstand leisten kann, sich da Freiräume zu erkämpfen und so quasi gleichsam seinem Naturell zu folgen und Widerstand zu leisten. Beziehungsweise anders formuliert, wenn das zusammenfällt, ist man wahrscheinlich auf der richtigen Bahn, wenn das für viele Leute zusammenfällt vor allem. Das mit dem Asphalt ist spannend. Wie ist das gemeint?
Die Straße des geringsten Widerstandes ist nur am Anfang asphaltiert.
Ach
Also ich
so,
glaube, dass
das
wenn
wäre
man
das
geringsten
Zweite.
Widerstand geht, ist es am Anfang vielleicht angenehm, aber es wird hinterher holprig, weil man vielleicht auf größere Widerstände trifft und die gar nicht
Ja,
gewohnt ist zum Beispiel.
dazu würde ich sagen, jein. Einerseits ist das natürlich richtig, wenn man immer den Weg des geringsten Widerstands geht, dann stößt man irgendwann an Widerstände, über die man nicht gelernt hat, hinwegzukommen. Andererseits liegt auch ein Fehler darin, immer den schweren Weg zu suchen. Also laut meiner Philosophie glücklicher Widerstand geht es auch darum, da anzufangen mit Widerstand, wo man das wirklich kann, wo sich's auch gut anfühlt, wo es sogar glücklich macht. Und insofern ist dann der geringe Widerstand vielleicht kein schlechter Anfangspunkt. Genau, sorry, ich meinte das dritte Zitat, das ich nicht so ganz verstanden habe.
Ah ja, okay. Auch der Untergrund hat ein festes Fundament. Also ich deute es so als Untergrund im Sinne von Widerstand,
Ah.
dass auch Widerstand eine Haltung hat. Ja, also das
Ja,
auch wenn man sagt, es ist jetzt nicht die Straße, die man sieht, sondern man geht vielleicht im Untergrund, versteckt sich und so, aber
Ah.
man hat trotzdem eine klare Haltung.
Ja, dann würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Das ist eine Dimension, die, wo ich das Gefühl habe, da sind wir noch nicht. Also man muss noch nicht im Untergrund sein, um Widerstand leisten zu dürfen. Aber wenn man sich die Welt so anschaut, dann ist das an vielen Orten auf jeden Fall der Fall. Und also gerade, eigentlich muss man sagen, gerade da, wo Leute in den Untergrund gehen müssen, wenn sie politisch sind, gerade da sind die Haltungen umso bewundernswerter und stärker und auch stärker nötig.
Wir beide gehen heute auf eine kleine Reise in dieser Sendung und ich möchte verstehen, was deine Gedanken sind. Werde ab und zu auch mal den Advocatus Diaboli spielen. Und das erste, worüber ich gestolpert bin bei dem Gedichtband, ist tatsächlich der Titel. Aber ich würde mal dir gerne so ein oder die Gelegenheit geben, wie bist du zu dem Titel gekommen? Du hast ja gesagt, es gibt auch ein Theaterstück, das so heißt. Was sind deine Gedanken beim Titel? Ich meine, es gibt auch ein Vorwort in dem Buch, wo das auch nochmal erläutert wird, aber vielleicht magst du es mal in eigenen Worten sagen.
Ja, sehr gerne. Also Glücklicher Widerstand war ursprünglich ein Titel eines einzelnen Gedichts, das auch im Buch drin ist und damals eher intuitiv hervorgebracht. Aber ich habe dann irgendwann begriffen, dass eigentlich an diesem Titel für mich ein ganz essentielles Konzept liegt und das kann ich mal gerne versuchen zu umreißen. Und zwar ist die Ausgangsbeobachtung, meine Beobachtung, mein Gefühl, dass wir in einer solchen Spannungslage leben, Spannungsfeld zwischen Klimakrise, Rechtsruck, Kriegen, sozialer Ungleichheit, die wächst, dass wir uns eigentlich enorm gelähmt fühlen als Individuen und als Gesellschaft, dass Progression, nötiger Wandel aufgrund unserer inneren Unfähigkeit, uns das überhaupt vorzustellen, auszuhalten, psychisch erlahmt. Und auf dieses Problem, auf dieses Dilemma muss es eine Antwort geben. Und die liegt für mich darin, an einem sehr, sehr menschlichen Punkt anzusetzen, im Grunde den Kern des menschlichen Strebens zu versuchen, ausfindig zu machen. Das ist für mich das Glück. Es gibt auch in dem Vorwort ein Zitat, das ungefähr lautet, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit erhalten erst ihre Bedeutung für den Menschen, weil sie in Beziehung zum Glück stehen. Ohne das Glück wären auch die im Grunde egal. Also das Glück ist irgendwie so ein Kernbestandteil des Menschlichen, der in uns allen drin ist. Auch ein sehr, sehr menschlicher, auch verwaschener, aber gerade deshalb auch irgendwie tragfähiger Begriff. Und dann geht es darum, diesen Begriff auszuweiten in eine politische Sphäre und quasi deshalb da anzusetzen, weil er zugänglich ist, psychisch gangbar. Und das führt dann dahin, dass man sagt, in einer Welt voller Unglück ist Glück selbst Widerstand. Glück ist widerständig. Und vor allem dann, wenn man es eben nicht nur für sich selbst und nur im Jetzt denkt, sondern wenn man das Ich transzendiert, wenn man das Kollektiv denkt, wenn man es strukturell denkt, für glückliche Umstände sorgt, dann kann man sagen, versucht man über das kollektive Glücklichsein die glückliche Gesellschaft zu erreichen. Ein irgendwie direkter Weg in die Utopie. Und letztendlich ist es eigentlich vor allem eine Haltung, finde ich, ist eine Haltung, die versucht, in dieser krisenbehafteten Welt weich zu bleiben, sich nicht reinziehen zu lassen in die negativen, destruktiven Spiralen, die auch mit Propaganda und mit Ängsten und so einhergehen, sondern weich zu bleiben, in der Weichheit konsequent, schreibe ich, glaube ich, im Vorwort, glücklich zu bleiben und im Glück politisch und darin handlungsfähig zu bleiben. Also im Grunde dieser Negativmaschinerie etwas entgegenzusetzen, indem man das Glück als politischen Begriff, als zutiefst menschlichen Begriff nimmt und darauf politische Konzepte tatsächlich aufbaut.
Jetzt kriegt man ja durch Werbung und auch durch soziale Medien und durch seine Umgebung auch vielleicht oft das Gefühl, man soll glücklich sein, man soll glücklicher sein, man braucht das noch zum Glück, man braucht noch das zum Glück. Wie stehst du denn dem gegenüber Leuten, die sagen, also diese Vorstellung von Glück, also dass jeder Mensch glücklich werden soll, ist eigentlich eine totale Überhöhung. Also was ist das für ein Anspruch? Also das ist ein krasser Anspruch so. Und ist dieses Glück überhaupt erstrebenswert? Und was ist denn dann in diesem Kontext auch Glück für dich? Also man könnte ja auch sagen, das ist ja ganz schön, also mach das noch, dann wirst du noch glücklicher, muss ich das machen, dann wäre ich noch glücklicher, dann mache ich das und merke, ah, ich werde immer noch nicht glücklich. Natürlich wird das auch von der Industrie befördert, aber auch vielleicht im eigenen Umfeld, dass man das Gefühl hat, Veränderungen muss sich oder es ist nicht nie okay, so quasi zu sein. Und ist das dann überhaupt ein positiver Begriff, Glück?
Für mich zutiefst positiv. Ich glaube, ich antworte darauf so ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil ist, natürlich ist das nicht im Sinne eines Konsumdenkens, einer Selbstoptimierung, im Sinne einer kapitalistischen Logik gemeint, sondern Glück ist eher ein Schritt zurück. Glück ist eher ein sich besinnen, ein Stillwerden und ein auf sich hören. Es ist ein Beschäftigen mit emotionalen Kapazitäten, die vorhanden sind. Und insofern habe ich das Gefühl, läuft der Begriff eigentlich mehr noch als so kapitalisiert zu werden, Gefahr, als esoterisch und fast religiös verstanden zu werden, weil er aus diesen Regionen irgendwie oftmals kommt in der Literatur. Und dagegen geht es dann darum, dass man das eben politisch auffasst und ganz bewusst diese Sphären definiert. Ich kann aber auch wirklich konkret sagen, was Glück für mich philosophisch bedeutet. Glück ist für mich mehr als nur ein Gefühl, mehr als nur eine Empfindung, sondern es ist im Grunde das Gefühl schlechthin. Es ist für mich gibt es im Grunde ein Gefühlsspektrum zwischen Glück und Unglück, wo Glück die Anwesenheit von Gefühlen darstellt und Unglück die Abwesenheit. Unglück schon im Begriff einer Abwesenheit, Unglück die Abwesenheit von emotionalen Kapazitäten. Und dazwischen sind ganz viele Gefühle gelagert, die in verschiedenen im Zusammenspiel in die eine oder in die andere Richtung streben. Also wir sind eine Mischung aus ganz vielen Gefühlsbegriffen, aber für mich ist im Grunde das Ganze ein Spektrum zwischen Glück und Unglück und dazwischen spielt sich alles ab. Und die maximale Anwesenheit von harmonisch funktionierenden Gefühlen ist Glück. Und insofern geht es nicht darum, sich auf eine ambitionierte Stufe zu heben, sich zu optimieren, sondern es geht darum, sich mit seinen emotionalen Kapazitäten, mit der Gesamtmenge an Gefühlen zu beschäftigen und die so zu ordnen, dass sie ins Glück weisen für einen. Das ist vielleicht ein bisschen therapeutisch zu verstehen oder philosophisch, aber so würde ich das für mich etwas kompliziert beantworten. Man muss jedenfalls nicht sich anstrengen und irgendwo besser werden, um glücklich zu werden, sondern man soll auf sich selbst schauen.
Vielleicht kommen wir auch dem näher, wenn wir nochmal den Begriff Widerstand mit reinnehmen. Wenn ich jetzt mir dein Titelbild angucke, ich nehme an, es ist aus der Französischen Revolution, richtig? Oder ist es ein Bild aus der, oder vielleicht kannst du es mal einordnen.
Tatsächlich nicht,
Es geht um Umsturz und es geht um, es sieht nach Revolution aus.
genau, also auf dem Bild wird eine Statue von eine Reiterstatue wird umgestürzt. Und tatsächlich ist es ein Bild aus der amerikanischen Revolution. Es
Hey.
ist der Umsturz der Statue von King George, also der englische König wird von den Amerikanern genau vom Sockel gehoben. Und ja, das hat viel mit dem Inhalt des Buchs zu tun. Es gibt erstens mehrere Gedichte, die auf so ein Denkmalmotiv eingehen. Und ja, es steht halt auch da, es steht im Grunde so für einen Zeitenwechsel und für eine Facette von Revolution und Umbruch, die viel mit Ästhetik, mit Denkmal, mit Sinnlichkeit, mit Gedanken, mit Anschauung von irgendwie menschlich-künstlerisch Gebundenem zu tun hat. Und deshalb ist dieses Denkmalbild für mich relevant. Gleichzeitig spricht es einfach Bände und ist ein gutes Coverbild und auch irgendwie modern, weil es auch viel mit Postkolonialismus und so weiter zu tun hat. Und genau, also man möge sich das Buch kaufen, um es sich anzuschauen. Nein, Spaß. Aber also, das ist der Grund für dieses Cover.
Leisten die Menschen auf dem Cover glücklichen Widerstand?
Das ist eine gute Frage. Also, wenn man ihnen so in die Gesichter schaut, sehen sie nicht alle glücklich aus. Tatsächlich. Aber also glücklicher Widerstand ist natürlich, das ist auch im Begriff schon drin, eine spannungsgeladene Wortkombination, weil Widerstand in der
Cool.
Assoziation erstmal nicht immer glücklich ist und auch nicht immer glücklich sein darf. Das wäre auch ein falsches Verständnis von widerständischem Kampf. Aber das ist das Ziel. Das ist das Ziel und es ist im Konzept ist es im Grunde der Versuch, über das Glück in den Widerstand zu kommen und nicht umgekehrt, quasi keinen Umweg zur Utopie zu gehen, in dem der Mensch zum Utopieträger erzogen werden muss, sondern Schritt für Schritt in menschlich gangbaren Maßen durch das Glück, durch unsere Ängste hindurch in den Widerstand.
Ich reiß den Gedanken mal an, weil ich finde, du machst es auf dem bei dem Cover. Den Gedanken von Widerstand ist ja auch Kampf und kann auch Krieg sein. Und ich hatte zwei Gedanken zu dem Titel. Zum einen genau diese Spannung der beiden Begriffe, die mich sag ich mal, die mich interessiert hat. Und gleichzeitig hatte ich aber auch den Gedanken, das musst du mal jemandem erzählen, der gerade vielleicht auch körperlichen Widerstand leistet gegen Unrecht, gegen Menschen, die auf gar nichts mit Menschenrechten zu tun haben oder gegen Menschenrechte kämpfen. Und die kann man denen das sagen? Also wie kann man denen sagen, komm über das Glück in den Widerstand? Hast du diese Dimension auch gedacht oder was sind deine Gedanken dazu? Aber vielleicht kommen wir dem auch näher, wenn wir gleich mal in deine Texte gucken.
Ja, ich kann dazu trotzdem schon was sagen. Ist absolut richtig. Also es wäre völlig vermessen, das ganz vielen kämpfenden Menschen auf der Welt quasi vorzuhalten. Jetzt mach's doch mal so. Das richtet sich an uns als Gesellschaft. Wir sind in der privilegierten Lage, dass wir noch nicht das Leben riskieren müssen, auch wobei das auch nicht ganz stimmt. Es ist auch gefährlich, gegen Nazis zu sprechen und so weiter. Aber trotzdem sind wir in der privilegierten Lage, dass im Grunde unser Problem eher in einer inneren Lähmung liegt als in äußeren Gefahren tatsächlich. Also es ist schon relativ leicht bei uns eigentlich auf eine Demo zu gehen oder in irgendeiner Form aktiv zu werden. Und meine Analyse, meine Diagnostizierung ist halt, dass wir daran kranken, dass uns die Bedrohungslage, dass uns Ängste eigentlich lähmen und dass die Antwort auf Probleme wie Rechtsruck darin besteht, Gutes vorzuleben, glücklich zu sein in der Mitte der Gesellschaft, für stabile Verhältnisse zu sorgen, wo es möglich ist. Und es ist in unserem Zustand jetzt noch sehr, sehr möglich. Das kann sich ändern. Aber aktuell würde ich sagen, ist dieser Appell, Leute, lebt Glück vor und seid glücklich politisch, sehr, sehr sinnvoll, weil das, glaube ich, eine Antwort ist, die von Rechten nicht so leicht entkräftet werden kann, wie viele andere wutgeladene Antworten leicht entkräftet werden können. Ich habe ein Zitat gelesen, das heißt, Coolness ist eine Waffe und Resignation ist Luxus. Soll heißen, wir sind in der Situation, dass wir uns noch Coolness leisten können, und zwar nicht als aus Egoismus und nicht aus Wohlgefühl, sondern aus einem politisch-strategischen Gedanken heraus.
Jetzt könnte natürlich ein Rechter auch sagen, gut, ganz ehrlich, ich bin politisch glücklich, weil wütend zu sein und gegen etwas zu sein ist für mich besser als irgendwas mitzumachen, woran ich vielleicht nicht glaube, oder ich muss vorher so ein bisschen. Also genau, Appell, werde nicht zu Biedermeier. Also seht das Ganze nicht, wie die Verhältnisse sind so schlimm, ich ziehe mich zurück in mein Privates, sondern geht mal raus und engagiert euch und macht was, leistet Widerstand, denn das ist der Weg zum Glück.
Ja, das ist grundsätzlich richtig. Also streng genommen, das Konzept verfolgt ja, wie gesagt, den Weg, dass das Glück an erster Stelle steht, dass man
Ja.
keinen Umweg dahin gehen muss. Und das ist sozusagen das utopische Verständnis von diesem Konzept. Aber genau, ich würde dem Rechten dann entgegnen, so, ja, kann sein, dass du dich gut fühlst, wenn du wütend und hassgeladen bist, aber ist Glück wirklich die Wurzel deiner politischen Anschauung? Oder ist das nicht vielleicht auch Angst? Oder, also, ist es schwierig, mit Rechten zu reden. Ich wäre vielleicht nicht erfolgreich in dem Gespräch, aber meine Meinung ist das natürlich trotzdem.
Und ein anderer würde vielleicht sagen, ganz ehrlich, mein Weg zum Glück führt dazu, dass ich mich zurückziehe, und das ist okay. Ich bin glücklicher, wenn ich mich zurückziehe, als wenn ich mich dem Ganzen aussetze. Was entgegnest du dem?
Dem würde ich erstmal entgegnen, ist dein gutes Recht. Du darfst dich zurückziehen, du darfst tun, was du tun kannst, um glücklich zu sein, solange du dabei niemanden anderen konkret unglücklich machst. Ja.
Aber du empfiehlst ihm andere Sachen, und das gucken wir uns jetzt mal an, in deinem Gedicht. Ich habe mich gefragt, es sind 77 Seiten und du schreibst eine Einleitung von knapp 6 Seiten. Warum war dir das wichtig, eine Einleitung zu schreiben? Auch eine längere Einleitung zu dem Gedichtband. Du hättest ja auch die Gedichte für sich stehen lassen können.
Das war mir wichtig, einfach aus dem Grund, weil die Gedichte sehr konzeptuell angeordnet sind. Also sie können für sich stehen, das schreibe ich ja auch im Vorwort. Man kann auf das Vorwort scheißen, es ist im Grunde vernachlässigbar, aber dahinter steht ein Konzept und ein Gedanke, der in dem Titel irgendwie zusammengefasst ist, und der lag mir einfach am Herzen. Und Gedichte haben ganz, ganz große Vorteile in ihrer Ausdrucksform, können Inhalte verdichten, können berühren und so weiter, aber sie haben auch Nachteile. Man kann manchmal nicht jede wichtige intellektuelle Facette irgendwie so drin ausdrücken, wie man möchte. Und es war mir einfach ein wichtiger Bestandteil, dass das als Begleitessay im Grunde mitkommt.
Du hast das Buch in Kapitel unterteilt. Kapitel 1 Sprache, Kapitel 2 Politik, Glück, Zeit und Widerstand sind noch andere Kapiteltitel. Ich würde mal vorschlagen, dass wir mal durch die Kapitel gehen und uns immer ein, zwei Gedichte raussuchen, damit
Ja.
der Hörer mal einen Eindruck hat. Und vielleicht kannst du auch erstmal dann deine Gedanken zu dem Text sagen, und dann würde ich vielleicht ein paar Nachfragen stellen dazu.
Klar.
Im ersten Kapitel gibt es einen Text, der heißt tatsächlich auch Sprache. Also das Kapitel heißt Sprache und es gibt ein Gedicht, das heißt Sprache. Vielleicht magst du es mal vorlesen und dann hören wir mal rein.
Ja. Sprache. Die Sprache hat ein eigenes Leben. Und die Gedanken, die wir an sie geben, verwandelt sie, um eigene zu weben. Man kann in Sprache nicht alleine streben. Man spürt die, die sie schufen, in ihr schweben. Man spürt die, die sie prägten, sich erheben. Man spürt die Herzen von Millionen beben. Man spürt die Schuld der Zeiten an ihr kleben. Wir sinken hin und werden wieder eben. Sie wandelt sich und wird uns überleben.
Wieso ist dieses Gedicht in diesem Gedichtband?
Das ist im Grunde eine Art künstlerische Einführung in das Medium, in dem die Auseinandersetzung im Buch stattfindet. Also es geht darum, erst einmal einzuführen in das Medium Sprache, darüber nachzudenken, warum findet das in der Sprache statt, und ist im Grunde noch ein bisschen vorangestellt an die persönlichen oder politischen, inhaltlichen Gedichte von später.
Jetzt ist ja, bist du ja auch, man ist ja täglich Sprache ausgeliefert, sei es im mündlichen Sprachgebrauch, im schriftlichen, im Schriftverkehr. Du hast ja durch die Schauspielerei und durch auch dein schriftstellerisches Schaffen durchaus verschiedene Zugänge zur Sprache. Hat sich dein Verhältnis zur Sprache verändert in dem Sinne, dass du, also du schreibst in dem Gedicht auch, Sprache verändert sich und Sprache ist auch, verändert sich auch durch die Zeit, dass du sagst, du bist empfindlicher geworden, was Sprache angeht, oder du bist oder warst mal empfindlicher, was Sprache angeht, also wie Menschen Wörter benutzen, wie wenn Menschen Sprache benutzen, oder würdest du sagen, hat sich das gar nicht bei dir verändert in deinem Leben?
Naja, irgendwie bin ich natürlich aufmerksamer geworden durchs Schreiben auf jeden Fall und auch durchs sich auseinandersetzen mit klassischen Theatertexten und so. Gleichzeitig ist Alltagssprache und künstlerische Schriftsprache, das sind zwei sehr unterschiedliche Dimensionen für mich. Also auch mein Schreiben hat sich, glaube ich, eher verändert durch die Beschäftigung mit DichterInnen als durchs Zuhören von dem, was Leute sagen. Aber natürlich mischt sich das. Also,
Ja.
Ja.
Gibt es so Sprache, die dich, wo du sagst, das berührt mich total, und es gibt Sprache, die lässt dich wütend werden?
Jetzt im Alltag, oder?
Vielleicht ist das eher in Texten auch, ne? Dass man dieses Gefühl hat von, das berührt mich und das lässt mich wütend, aber...
Ja, also bei Gedichten weiß ich von mir selber, dass ich einfach das total liebe, wenn da ein Rhythmus ist, wenn da ein Sinn für Klänge und für Reime ist. Das ist ein bisschen altmodisch, aber ist in meiner Erfahrung tatsächlich dann auch doch das, was die meisten Leute mögen, weil das einfach irgendwie die spielerischste und in meinen Augen irgendwo doch auch die kunstvollste Art ist, mit Sprache umzugehen. Ich mag auch Gedichte ohne Reime, aber tatsächlich mag ich viel von dem, was im Moment so veröffentlicht wird, wenn ich ehrlich bin, nicht, weil es so sehr auf Form verzichtet und dabei auch intellektuell wird und Leser verliert und so weiter. Also ich stehe da auf ein bisschen einen rhythmischen, theatralen, reimenden Zugang. Bei gesprochener Sprache habe ich das Gefühl, ist das, was einen wütend macht, in Wahrheit eigentlich die Haltung dahinter. Also das kann sich sowohl natürlich zeigen durch Tonfall, Gestus und diese Dinge, als auch durch Formulierungen in der Politik ganz oft, so die Formulierungen, die populistisch sind, die irgendwie, die man erkennt intuitiv als gerade nicht integer. Also im Grunde geht es da um Integrität und um Haltung, glaube ich, in der Alltagssprache.
Okay. Wir gehen mal in Kapitel 2, in das Kapitel Politik, und da gibt es ein Gedicht, das heißt Politikzoo.
Ja.
Vielleicht magst du es mal vorlesen.
Gerne. Politikzoo. Der Primat des Politischen. Er sitzt im Affenhaus am Schloss Schönbrunn und lenkt von dort die staatlichen Affären. Er weiß von den Beschlüssen, die noch gären, bevor es gilt, dem Volk sie aufzutischen. Er sitzt dort stumm und schaut mit wachen Augen die Menschen an, die vor das Glashaus treiben und die zu guten Zoobesuchern taugen, und hebt den Stein, und um sich zu erfrischen, schmeißt er ihn sachte gegen ein, zwei Scheiben. Der Zoowärter jedoch hat alle großen Gefahrensteine aus dem Raum gekehrt. So bleibt's bei kleinen Rissen, die bloßen Besucheraugen nicht das Fürchten lehrt. Der Staatsprimat entlaust sich ruhig den Nacken. Derweil sitzt nebenan der stille Wärter und investiert entspannt ein paar Millionen, privatisiert das Wasser und das Wohnen und denkt sich, ja, die Märkte, die verehrt er. Den Affen sehen die Leute nun beim Kacken. Und wenn der Tierpark schließt, dann geht man heim und steigt in die privatisierten Butzen und sieht nicht, wie die Wärter jeden Keim Soziales aus dem Fell der Affen putzen und auch die letzten Steine aus dem Käfig saugen. Der Affe schweigt, und tief in seinen Augen erscheinen seine frühen Ambitionen als junger Staatsmann, und sieh da, sie stutzen, weil sie bemerken, dass mit den Millionen die Wärter ihr Primatentum benutzen. Doch schließlich übermannt ihn auf dem Ast der tiefe Schlaf, und träumend fällt er fast von seinem Platz als einstiger Primat ins tiefe Heu, als letzter seiner Art.
Warum ist dieses Gedicht in dem Gedichtband?
Ja, im Kapitel Politik geht es oftmals um Beschreibung von Politik erstmal und teilweise auch um unseren psychischen Zugang dazu. Aber in diesem Gedicht geht es um die Beschreibung einer Dynamik von Wirtschaft, Politik und Volk. Der Affe ist hier als der Politiker, als im Grunde der Unfreiste gekennzeichnet. Die Wärter als im Grunde neoliberale Vertreter, ob das jetzt Lobbyisten sind oder Leute aus der Wirtschaft selber, die im Grunde da sehr, sehr viel Macht haben. Und das Volk als Zoobesucher im Grunde als überhaupt nicht involvierter Teil der Macht. Ja, das ist im Grunde was, worauf ich einfach ganz oft stoße, was ich lese, was ich erzählt kriege und was ich aber auch fühle, dass irgendwie in den letzten Jahrzehnten, das ist ja auch, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern im Grunde halbwegs wissenschaftlicher Konsens, dass der Neoliberalismus einfach so krass auf dem Vormarsch war, soziale Errungenschaften abgeschafft hat und dass Wirtschaftskräfte die Politik auch stark in der Mangel haben, ohne irgendwie von irgendwelchen Eliten sprechen zu wollen, ohne in Antisemitismus abgleiten zu wollen. Aber ja, die Gefährlichkeit des Lobbyismus und dieses Problem in unserem System, das soll da anhand dieses Zoobildes gekennzeichnet werden.
Und es geht ja um Macht, es geht auch um das Kennen vielleicht von Spielregeln. Ich habe mich gefragt beim Lesen des Gedichts, also in dem Rahmen glücklicher Widerstand, gibt es ja auch Leute, die sich einbringen, sage ich mal, in der Politik, die dann merken, aha, so und so läuft das. Und dadurch gibt es auch eine gewisse Ernüchterung, weil einfach klar wird, so glücklich oder vielleicht werde ich gar nicht, wenn ich mich da einbringe, beziehungsweise ich merke, dass ich vielleicht sogar unglücklicher werde dadurch. Was entgegnest du diesen Menschen vielleicht? Ist
Ja,
ja,
das stimmt
oder geht es auch um
gewissermaßen.
ein, in Ernüchter, geht es um in Ernüchterung in dem?
Ja, gewissermaßen stimmt das. Also unser politisches System ist zutiefst frustrierend. Die Wege in Positionen, in denen man irgendwie etwas bewirken kann, sind lang. Und auf diesem Weg werden die Politikführenden oftmals nicht integer, sage ich mal so, weil der Weg von problematischen Dynamiken durchsetzt ist. Und das ist sehr frustrierend. Und darum geht es erstmal hier. Also es geht in dem Gedicht noch nicht um Lösungen, das kommt dann später vielleicht im Kapitel Widerstand, sondern hier geht es erstmal um die Tragik unseres Status quo.
Und es geht weiter in dem Kapitel mit einem Gedicht, das heißt Witz. Und wir lassen es jetzt erstmal zu dem Politik so stehen, kommen da vielleicht später nochmal zurück. Ich habe mich gefreut oder fand es spannend, dass du das Gedicht Witz im Bereich Politik veröffentlicht hast, beziehungsweise natürlich wird ein politischer Witz erzählt in dem Gedicht, aber vielleicht kannst du gleich auch nochmal was sagen zur Dimension von Witz auch im Umgang mit Politik. Vielleicht magst du mal vorlesen.
Was hab ich Lust, den kreativen Funken noch öfter in die Heiterkeit zu tunken? Denn was ich schreibe, ist doch oft recht spitz im Herzen. Darum jetzt ein Witz. Es gingen zwei Bekloppte durch die Straßen, in denen noch viel mehr Bekloppte saßen. Sie sprachen zur Gesellschaft eine Bitte. Gesellschaft, lass mich auch mal in die Mitte. Die Mitte der Gesellschaft grinste traurig und sagte, tut mir leid, die Mitte brauch ich. Und lief in alle Richtungen und weit und breit war kein Empfänger mehr für solche Heiterkeit.
Warum dieses Gedicht im Kapitel Politik?
Auch eine Zustandsbeschreibung des Verlusts des Gefühls einer gesellschaftlichen Mitte. Inwiefern das statistisch aktuell stimmt, kann ich selber nicht belegen, aber das Gefühl, dass da kein breiter Kern ist, sondern ein Auseinanderstreben verschiedener Bubbles. Das habe ich sehr stark und das ist gefährlich. Da verliert man den Kontakt und verliert einen gemeinsamen Boden. Und darunter leiden natürlich die Schwächsten. Das sind hier etwas überspitzt satirisch formuliert die zwei Bekloppten. Und ja, gleichzeitig der Witz, weil man über manche Themen einfach auch im Witz sprechen sollte, um nicht unglücklich zu werden. Das
Über
mal
welche
ganz plump
Themen?
erstmal gesagt.
Über welche Themen?
Es lohnt sich über alles mit Witz zu sprechen. Ich glaube, da gibt es keine Einschränkung.
Du versuchst das ja auch, finde ich, in dem Gedichtband dir selber mit Humor zu begegnen. Also du, manchmal spielst du den Leser, der oder den Leser, der das liest, was du geschrieben hast und bittest so ein bisschen um Nachsicht oder versuchst auch, dich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ist dir das sehr, sehr wichtig, dich nicht ernst zu nehmen, oder hast du das Gefühl gehabt beim Schreiben dieser Texte, dass du da auch in so einer Findungsphase bist? Also jetzt, wenn du einen ersten Gedichtband rausbringst, wie präsentiere ich mich? Also wer bin ich? Bin ich ein sehr, sehr super ernster Künstler, dem es nur um das Inhaltliche geht? Bin ich auch selbstreflexiv? Bin ich die schon mit ein? Was erkläre ich nicht? Was waren deine Gedanken dazu?
Ich glaube, meine Gedanken dazu waren einerseits ein bisschen ein egoistisches mit Einbeziehen meiner Zweifel, um den Leuten ein bisschen, wie soll ich sagen, die richtige Betrachtungsweise mitzugeben, dass ich da auch okay wegkomme. Aber vor allem tatsächlich, glaube ich, geht es mir darum, da auch ehrlich zu sein mit den Selbstzweifeln, die es gibt. Also ich wünsche mir eine sanfte Welt, eine ehrliche Welt, eine Welt, in der Schwäche und Zweifel Platz haben. Und wenn ich mir diese Welt wünsche, soll das auch im Buch so aussehen.
Wir gehen mal weiter. Nehmen noch einen Text aus dem Kapitel Politik, der heißt Skalierung.
Ja.
Ein sehr schöner Text, wie ich finde. Vielleicht magst du ihn auch mal vorlesen.
Gerne. Skalierung. Keine 2 Kilometer weiter säuft sich Marie in den Schlaf. Keine 4 Kilometer weiter prügelt Herr P. seine Kinder. Keine 6 Kilometer weiter weint ein verarmter Graf um die verpasste Karriereleiter. Und noch 2 Kilometer weiter pupsen 3 fette Rinder. 20 Kilometer weiter steht ein Waldstück in Brand. In 100 vergräbt ein Obergefreiter rechts hinterm Schuppen und noch etwas weiter geklaute Pistolen im Sand. Was 1000 Meilen weiter passiert, das möchte ich gar nicht wissen. Wie gut, dass sich alles in Nähe verliert, wenn du beginnst, mich zu küssen.
Wie ich finde, bringst du in diesem Gedicht sehr schön auf den Punkt, diese Ambivalenz zwischen Nahem und Fernem und vielleicht auch Dringlichem und nicht so Dringlichem oder unserem Empfinden dazu. Wie ist denn dein Gefühl? Hast du bei dir auch das Gefühl, dass du das oder immer wieder dich erinnern musst, dass Sachen, die weiter weg passieren, vielleicht für dich trotzdem eine Bedeutung haben sollten, wie Sachen, die um dich rum passieren? Ist das auch als eine Art Erinnerung zu lesen, oder wie gehst du damit um, dass natürlich jedem das, was um einen rum passiert, eher betrifft und viel mehr betrifft, aber das hat ja auch eine politische Dimension.
Ja, also ich würde es eher andersrum sehen tatsächlich. Es ist für mich oftmals die Rettung, wegzukommen vom Großen, weit entfernten und mir vor Augen zu führen, was ist eigentlich meine Wirkungsmacht und was kann ich wirklich berühren mit meinem Handeln. Die Beschäftigung damit bringt das Gefühl von Selbstwirksamkeit mit sich, das Gefühl von Lust zu handeln. Und darin liegt für mich persönlich ein Schlüssel im Klarkommen. Tatsächlich, weil Probleme wie die Klimakrise, wie weltweiter Rechtsruck, Dinge sind, die enorm wichtig sind. Ich will, dass da niemand die Augen vor verschließt, aber es ist ein bisschen der Appell, sich mit diesem Spannungsverhältnis aus Nähe und Distanz bewusst auseinanderzusetzen und auch die Dinge, die nah sind, als sehr, sehr wichtig zu begreifen. Man kann viel verändern. Es ist nicht wenig, was man berühren und verändern kann. Es kommt einem nur im Vergleich sehr, sehr wenig vor.
Das hast du sehr schön gesagt. Gehen wir ins Kapitel Glück. Da gibt es einen sehr schönen Text, wie ich finde, Räume heißt er.
Ja.
Vielleicht könntest du uns den auch nochmal vorlesen.
Auf jeden Fall. Räume. Du weitest einen Raum in mir. Du hast den Raum nicht selbst entdeckt. Er war schon da. Doch bis mir deine weiße Hand geschah, wusste ich nicht, was alles in ihn passt. Nicht nur dein Schlaf schläft dort, es schreibt auch meine Hand, als wäre alles bloß ein Blatt Papier. Und meine Seele schreibt sich in ein Land von weiten Räumen, außerdem von dir. von Größe in den inneren Kanälen, durch die ein stilles Hoffen fließt, das hat die Maße einer ungeheuren Stadt, wo sich im Himmel Mond um Monde schälen, als würden sie von unserem Raum erzählen und sich verlieben, schimmernd, schlafend, matt.
Jetzt sind wir im Inneren angekommen.
Absolut.
Vielleicht viel innerer wird es gar nicht mehr, genau. Ist das Innere auch ein Antrieb für Widerstand? Ich meine, natürlich gibt es die äußeren Umstände, die einen zum Widerstand treiben können. Ne? Das kann ein Gesetz sein, das mich nervt. Das kann eine Regel sein, die mich nervt. Das können Menschen sein, die mich nerven und ich möchte mich dafür engagieren. Aber inwiefern ist denn das Innere, das, was ich fühle, das sagst du ja auch im Vorwort, dass du so ein bisschen eine emotionale Dimension in diese Fragen nach Widerstand bringen möchtest, wichtig.
Also erstmal ist auch die Beschäftigung mit Innenräumen eine, die nicht automatisch in Widerstand münden muss. Also die ist auch einfach wichtig. Und keine Politik der Welt sollte Leute davon abbringen, sich mit Liebe und ihren inneren Wünschen zu beschäftigen. Gleichzeitig, natürlich, gebe ich dir recht, können die innersten Gefühle in politisches, in widerständisches leiten und tun das auch ganz automatisch, weil im Grunde unser Innerstes angegriffen wird, wenn es um Politik geht. Politik ist gleichzeitig die große Sphäre und die so weit ins private, kleine Gefühlte hineinreicht, das merkt jede Familie unterm Weihnachtsbaum, wenn da diskutiert wird, dass das Innerste und das Politische für mich eigentlich gar nicht zu trennen sind, gleichzeitig aber auch nicht unbedingt immer in einem Atemzug vorkommen müssen.
Wo sind denn die Räume, die wir haben, oder was für Räume stellst du dir denn vor, um dieses Innere zu entdecken oder vielleicht auch zu merken, dass wir eigentlich auch zu ganz vielen Dingen eine Position haben, die aber gar nicht äußern? Also ich sag mal, wir sind ja alle im Alltag irgendwie verankert. Das heißt, oft fehlt ja auch die Zeit, einfach sich über bestimmte Dinge länger Gedanken zu machen. Wo sind denn die Räume oder was für Räume würdest du empfehlen, um das vielleicht auch sich danach zu spüren, was da bei einem passiert?
Also mit Räume ist tatsächlich ja Innenräume gemeint. Und die sind immer da. Und in diesem Sinne ist es auch wirklich ein sich zurückbesinnen. Es ist ein Schritt zurück, es ist kein Schritt nach vorne. Man muss dafür nirgendwo hinreisen. Kann man machen, aber im Grunde ist das ein Hinhorchen. Es ist die Beschäftigung mit den eigenen emotionalen Kapazitäten, die oftmals Mut erfordert und die auch irgendwie es ist auch wichtig, das zu lernen. Das ist was man verlernen kann, was man aber auch erlernen kann.
Aber geht's da um Zeit verbringen mit sich selber? Also ein Konfrontieren mit sich selber, ein bewusstes?
Das kann man gar nicht pauschal beantworten, glaube ich, je nachdem, wo man herkommt und worum es gerade geht. Das kann sein, du lenkst dich die ganze Zeit ab, verlierst den Kontakt, dann beschäftige dich mal ruhig mit dir selber. Das kann sein, du hängst zu viel mit dir selber rum, dann triff dich mit deinen Nachbarn. Also das ist wirklich eine Einzelfallsache.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Wir gehen mal weiter und kommen in das Kapitel Zeit. Und in dem Kapitel Zeit würde ich gern einmal das Gedicht Zeitlosigkeit von dir hören und mit dir darüber sprechen.
Alles klar, das ist ein bisschen längeres Gedicht. Zeitlosigkeit. Wenn erstmal klar ist, dass man einmal stirbt, verwandelt sich die Angst und wird zu Wissen. Darüber, dass es wohlig ist zu küssen und dass die Zeit für ihr Verbleiben wirbt. Mit Werbung aber ist es wie mit Lügen. Dass man sie braucht, spricht gegen ihr Produkt. Und wenn man zu viel auf die Zeiten guckt, vergisst man, dass die Stundenzeiger trügen. Sie laufen in den immer gleichen Kreisen, als ginge alles immer, immer weiter. In Wahrheit aber sind sie der Begleiter auf einem Weg zu unvorstellbar leisen Momenten in den Herzen jener greisen Verliebten vor dem Ende ihrer Leiter.
Welche Bedeutung nimmt Zeitlosigkeit beim glücklichen Widerstand ein?
Tja, im Grunde ist das Kapitel Zeit ein bisschen ein Ausflug in existenzielle und philosophische Dimensionen innerhalb des Buches und dieses Gedicht ganz besonders, weil es die Vergänglichkeit so konkret thematisiert. Da geht es mir im Grunde darum, dass auch diese Dimensionen in politischen Themen nicht ausgespart gehören. Das ist unser tiefer menschlicher Zustand der Vergänglichkeit und der Ängste, die damit einhergehen. Und die Beschäftigung damit, die ist, glaube ich, ganz individuell und auch kollektiv wichtig. Da wird es dann ein bisschen komplizierter. Das ist nicht so leicht. Zeit ist wirklich nicht leicht zu greifen. Aber also mir geht es so, dass wann immer Punkte Zeitlichkeit, Sterblichkeit, Vergänglichkeit in den Fokus rücken, das eigentlich wahnsinnig wohltuend ist und mir zu erkennen gibt, welche Lasten mir allein die Beschäftigung mit dem Thema schon wegnimmt. Und was dann noch übrig bleibt, das ist vielleicht ausschließlich politisch oder ausschließlich im Jetzt verhaftet. Aber das ist eine große Dimension, die immer mitschwingt und die wir einfach wenig betrachten.
Zum Schluss kommen wir jetzt zum Thema Widerstand. Widerstand, finde ich, ist auch ein, du hast gerade gesagt, große Dimension, ist ein großes Wort. Was ja auch, du hast am Anfang, haben wir über Sprache gesprochen. Es ist ja historisch in verschiedensten Kontexten ist Widerstand ein großes Wort gewesen. Widerstandskämpfer, Widerstandsgruppen. Da geht es um Leben und Tod. Warum war es dir trotzdem wichtig, bevor wir uns jetzt gleich mal ein, zwei Gedichte aus dem Kapitel angucken, so ein großes Wort zu nehmen für dein Gedicht, Mann.
Naja, also es geht irgendwie um alles im Politischen. Und Antwort auf politische Missstände hat sich auch um alles zu kümmern. Da kann man eigentlich kaum kleine Worte wählen. Und zusätzlich dazu ist Widerstand für mich ein sehr, sehr schönes Wort, weil in der Silbe Stand etwas sehr Aktives drin steckt, gleichzeitig etwas sehr Normales. Jeder von uns kann stehen. Das ist sehr zugänglich. Das ist ein menschliches Wort, das für mich einlädt, mehr als dass es irgendwie ausschließt.
Vielleicht nehmen wir mal zwei Gedichte aus dem Kapitel, damit wir vielleicht so ein bisschen einen Einblick haben in die große Bandbreite. Weil ich würde sagen, das letzte, es ist schon jetzt einfach viel, das nebeneinander steht, auch im Kapitel Widerstand, was sich jetzt durchaus einfach verschiedene Facetten von Widerstand zeigt und auch mal ganz ins Kleine geht, dann wieder plötzlich ganz groß wird. Wir starten mal mit der Utopie in Rosa. Du kannst ja aussuchen, Utopie in Rosa oder das Kauen der Kühe. Warte mal, ist das Kauen der
Das
Kühe?
kommt
Habe ich
darauf an,
das
was du
falsch
dann
jetzt gar
noch
nicht?
gerne hören würdest, glaube ich.
Ja, ich würde, glaube ich, gerne enden mit glücklicher Widerstand.
Utopie in Rosa. Jetzt ist die Zeit der Utopien. Jetzt ist die Zeit der schönen, seltsamen Gedanken. So wie die Wolken rosa ziehen, so sollten wir in unseren Winden schwanken und schrumpfen, wachsen und uns ballen zu einer sanften Faust, die in den blutrot aufgespannten Hallen der Hoffnung haust. Jetzt ist die Zeit der kruden Fragen. Jetzt ist die Zeit der Schönheit und Naivität. So wie die Wolken Wandel wagen, so sollten wir den Wind, der uns berät, in pure Richtung, wie die stummen Stare, die durch die Nacht, durch alle Dunkel, wieder bis ins Klare, wo Neues rosa lacht. Jetzt ist die Zeit, in der wir träumen. Der Realismus ist ein Kind aus einer besseren Zeit. Jetzt ist die Zeit, uns aufzubäumen. Der Weg ist rosa. Und ganz wie der Himmel, weit.
Warum in Rosa?
Ich glaube, rosa ist die weichste Farbe.
Es geht ja weich und sanft, finde ich sehr schön. Benutzt du oft habe ich den Eindruck, ist was öfter wiederkommt bei dir.
Ja, also ich glaube, meine große Utopie lässt sich zusammenfassen im Bild eines großen Weichwerdens, eines großen Zerfließens.
Müssen wir alle weicher werden?
Ja.
Okay. Also rosa ist für dich die weicheste Farbe.
Rosa ist
Und
weich, rosa ist auch irgendwo, ist auch irgendwo feministisch, ist auch irgendwo, ich weiß nicht, ist auch irgendwo gegen das Patriarchat. Also rosa ist irgendwie eine Farbe, die wird zwar auch von irgendwie geleckten BWLern als Poloshirt getragen, aber insgesamt ist sie doch irgendwie eine Farbe, die für Schönheit, für Weichheit steht. Für Glück, für Sonnenuntergänge. Rosa heißt für mich viel von dem, was ich mir wünsche.
Utopie heißt ja auch, heißt ja, dass es nicht wahr wird, also beziehungsweise dann ist es ja keine Utopie mehr. Ist es für dich auch so ein bisschen, von dem Gedicht würde ich das jetzt nicht deuten, aber eine Art von auch sich ein bisschen kritisch mit Utopien auseinanderzusetzen und dadurch, allein dadurch, dass du sie in das Kapitel Widerstand gepackt hast?
Ja.
Oder gar nicht?
Das steckt da auch drin, na klar. Also, ich weiß nicht, also es ist schon sehr idealistisch, so von Weichheit zu schwärmen und irgendwie von in unserer jetzigen Zeit zu sagen, hey, jetzt ist die Zeit der schönen, seltsamen Gedanken, wo es eigentlich ganz schön viele ernste Dinge zu besprechen gibt. Aber, also das steckt da auch drin, klar, das kritisch zu hinterfragen. Im Grunde ist es aber trotzdem ernst gemeint als Aufruf dazu, sich das jetzt zu trauen. Krisenzeiten heißt wanken, ins Wanken geraten. Ins Wanken geraten kann auch heißen, die richtige Richtung finden und sich dabei vom Rosa leiten zu lassen. Ob man es jetzt als Sonnenuntergang romantisiert oder irgendwie als antipatriarchale politische Haltung konkret nimmt, das empfehle ich.
In dem Kapitel schreibst du ein Gedicht, das heißt zur Endlösung der Nazi-Frage.
Ja.
Und natürlich ist es eine Antwort auf die Formulierung der Endlösung der Judenfrage. Ich will jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen, weil ich finde, es kann jeder selber mal lesen. Ich würde aber zum Schluss gerne das Gedicht Glücklicher Widerstand.
Also aber ich würde dazu gerne eine Sache
ja, kurz dann sag sagen, mal was
dann zur Einordnung.
Du das nicht hast so das ja auch eingeordnet im Anfang. Im
ja,
Anfang,
genau.
Als satirisch, genau. Also genau.
Genau, also es ist ganz konkret, natürlich, das funktioniert über provokante Begriffe, über Begriffsentlehnungen aus der Nazi-Zeit und es geht auch super hart los, dieses Gedicht. Es hat, ist aber im Grunde ein Gedicht, das letzten Endes genau das Gegenteil propagiert. Also es geht dann über in einen satirischen Teil, der sich, wie soll ich das zusammenfassen, irgendwie gewitzter und ganz anderer Begriffe bedient und im Grunde wieder Liebe inkludiert und alles Mögliche. Also das nur kurz zur Einordnung.
Ja, voll. Wünschst du dir, dass so ein Gedicht mehr in der Schule diskutiert wird eigentlich?
Ja, nicht bei zu jungen Leuten. Also ich glaube, ein bisschen Satire ist auch was man lernen muss, um das zu verstehen. Und insofern ist das mit Vorsicht zu behandeln. Aber prinzipiell, na klar. Und die Provokation ist ja auch ganz bewusst, weil es natürlich darum geht, nicht nur die bekannten Sachen einfach wieder und wieder zu sagen, sondern Ohren aufzukriegen, laut zu klingeln, damit hingehört wird. Das ist manchmal irgendwie wichtig und dafür ist Satire, das ist im Grunde der Sinn von Satire, meiner Meinung nach.
Lass ich so stehen. Zum Schluss, glücklicher Widerstand.
Ja.
Glücklicher Widerstand. Jetzt kommen wir zusammen, du hast ja gesagt, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, du hast auch gesagt, dass eigentlich der Titel des Buches auch diesem Gedicht, auf diesem Gedicht basiert. Jetzt hören wir es einmal.
Ja, es ist auch das älteste Gedicht im Buch tatsächlich.
Ja.
Glücklicher Widerstand. Wusstet ihr's? Die Nazis brauchen das Unglück. Das Unglück ist für die Nazis das größte Glück. Glückt es, sie zum Glücklichsein zu bewegen, dann fürchten sie sich und wollen ihr Unglück zurück. Im Unglück können sie gackern und Eier legen, dann laufen sie rum und lügen aus allen Lagen, um auch bei den Glücklichen Unglück zu erregen und schließlich das Glück mit dem Unglück zu überragen. Sie kriechen dafür bei Nacht in den Harz und den Hunsrück und ziehen im Mond auf den Teufelskopf oder den Brocken, begatten sich dort wie die Ratten, gebären das Unglück und machen sich unglücklich auf ihre Springersocken. Dann rollen sie mit dem Unglück ins nächste Tal. Dort essen sie's auf, gierig und unglückhungrig. Sie bringen hervor, was sie brauchen, um Mal für Mal pfundiger, munterer und tiefer ins Unglück zu tauchen. Wir müssen den Brocken, den Harz und die Hügel im Hunsrück mit unserem Prunkstück, mit unserem Glück besetzen. Wir setzen uns hin und zersetzen ihnen das Unglück und lassen sie in ihrem Unglück verunglückt schwätzen. Glücklich werden sie dadurch vielleicht nicht werden. Das Glück ist für sie zu groß und das Unglück zu leicht. Doch schwerer und glückloser werden die Unglücksgebärden, harmloser wird der Herdentrieb, kleiner die Herden und größer das Glück, unser Prunkstück und Grundstück. Es reicht.
Brauchst du das Glück?
Ich persönlich?
Ja.
Na ja, natürlich.
Braucht jeder das Glück?
Jeder braucht das Glück und jeder hat auch das Glück. Das ist irgendwie das Schöne daran, dass es ja in uns ist. Es ist ein Gefühl und wir alle kennen es.
Und wir sollten uns nicht zu sehr von den Menschen leiten lassen, die das Unglück brauchen.
Absolut. Und rechte Propaganda funktioniert über Angst machen, funktioniert über hassvolle Provokationen. Und im Grunde ist eine funktionierende Gemeinschaft, in der Menschen zufrieden sind, das beste Bollwerk gegen rechts außen.
Zwei Gedanken zum Abschluss. Ich finde, in deinem Prolog, in dem Lied vom unverrückbaren Gesetz, brichst du eine Lanze eigentlich für das Zusammenkommen, über das Miteinander sprechen, über Grenzen hinaus. Dass wieder einfach Menschen zusammenkommen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Interessensgruppen, unterschiedlichen Alters und einfach miteinander sprechen, weil uns das so weit so abhanden gekommen ist. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, vielleicht auch nochmal zum Abschluss, obwohl es in deinem Gedichtband am Anfang steht. Und ein zweiter Gedanke, und das ist sehr persönlich jetzt, mein Opa hat mir erzählt, dass er, als er, also im Zweiten Weltkrieg gab es eben oft öfter die Situation, dass man in den Luftschutzbunker musste und tatsächlich, dass öfter Liedzeilen und Textzeilen ihnen viel Kraft gegeben haben in dieser Zeit, in der man auch mit fremden Menschen in einer sehr leidvollen Situation war und auch aus Poesie Kraft geschöpft hat. Vielleicht ist das auch eine Facette von glücklichem Widerstand. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, viele Fragen bleiben offen, aber es ist auf jeden Fall ein Diskussionsbeitrag zu dem Thema glücklicher Widerstand und ein sehr mutiger Gedichtband. Wem würdest du denn das Buch empfehlen?
Ich würde es allen empfehlen, die an unserer politischen Situation leiden und die gleichzeitig irgendwo in ihrem Gewissen das Bedürfnis verspüren, das nicht einfach so hinzunehmen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Also es ist wirklich für Leute wie mich, für Leute, die in tiefe Krisen geraten, weil der Zustand der Welt sie so mitnimmt und die trotzdem aber nicht aufgeben wollen.
Letzte Frage, ist Poesie für dich Teil eines glücklichen Widerstandes?
Ja, also absolut. Also im Grunde auch den Gedanken von deinem Opa aufgreifend. Kunst im Allgemeinen und in meinem Fall jetzt Poesie als Ausdruck und Speicher menschlicher Innenwelten ist so gemeinschaftsstiftend und darin so haltgebend und künstlerische Momente, Happenings, die wir gemeinsam teilen, sind meiner Meinung nach enorm stärkend für eine Gemeinschaft. Und insofern, da gehören alle dazu, die es in dem Moment herstellen, die Kunst, die es rezipieren. Kunst funktioniert nicht ohne Rezipieren. Und insofern ja, also für mich ganz klar ein Teil meines politischen Handelns.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in deinen ersten Gedichtband. Glücklicher Widerstand heißt er und ist beim Trabanten Verlag erschienen. Heute zu Gast war Felix Erdmann. Dankeschön.
Danke.